Deutschlandfunk Kultur Interview.
Bei mir zu Gast im Studio ist Professor Wolfgang Kaschuba, der, das hat er uns vor der Sendung verraten, ja schon mal eigentlich nach vorne blickt. Es geht natürlich um Corona, auch hier in dieser Sendung, ist ja klar. Aber wir gucken auch auf das, was aktuell los ist. Aber Wolfgang Kaschuba, Sie gucken schon mal positiv eigentlich nach vorne. Wie und warum?
Naja, wir hoffen ja alle, dass es auch ein Leben nach Corona gibt. Im Moment leben wir das Leben mit Corona, und ein Leben nach Corona bedeutet ja auch, dass eine Gesellschaft etwa, die in den letzten 2 Jahrzehnten, würde ich mal sagen, doch völlig neue Formen der Nähe, der Intimität, der Wärme, der Emotionalität gelernt hat, dass diese Gesellschaft nun innerhalb von Tagen im Grunde genommen Nähe wieder negativ besetzen soll, dass sie auf Distanz gehen soll, dass sie im Grunde genommen etwas verlernen soll, was sie gar nicht so einfach gelernt hat. Und da wird man schon darüber nachdenken müssen, dass dies nicht zu nachhaltig wird. Ich fand bemerkenswert, was ich aus Berliner Kindergärten gehört habe, dass die Erzieherinnen sagten, es ist wahnsinnig schwierig, vor allem den Kleinen beizubringen, dass sie nicht auf mich zurennen, mich umarmen und geknuddelt werden. Wie soll ich ihnen das jetzt erklären? Wie soll ich ihnen nachher wieder erklären, dass es geht? Also wir sind zwar Erwachsene, aber auch uns wird das sozusagen schwerfallen. Und wir müssen eben auch überlegen, dass bestimmte Formen der Nähe, gerade in den großen Städten, auch eine Infrastruktur haben. Und dann wird die Frage nach vorne eben dringender und auch nachhaltiger. Was passiert mit dieser Infrastruktur der Orte, an denen wir Nähe, Kommunikation, Interaktion, Kontakt, Freude gehabt haben? Und das ist eben ein bisschen mehr als das, was manche Politiker sagen. Das ist eben nicht nur Party der Jungen, sondern das ist eben eine Gesellschaft in Bewegung. Und wenn sie jetzt stillgestellt wird, hat das natürlich Folgen, die wir jetzt schon sozusagen für nachher mitbedenken müssen.
Was sind das für Folgen? Was meinen Sie da?
Naja, es wird jetzt zum einen darum gehen, dass wir jetzt erst zum Teil wahrnehmen, in welchen Infrastrukturen wir leben. Nicht? Also jetzt ist vieles wie in Zeitlupe, wobei die Betonung auf Lupe liegt. Nicht? Wir sehen in der Nähe plötzlich, naja, dass Familie ja doch ein relativ sicherer Ort sein kann, Familie und Wohnung, auch wenn es da Konflikte geben kann, dass Freundschaften sehr wichtig sein können, dass Netzwerke sehr wichtig sind. All das wird jetzt bedient, zum Teil ja auf die ganz traditionelle Form mit dem Telefon. Ich stelle mit großer Überraschung fest, dass manche meiner jüngeren Netzwerkmitglieder auf WhatsApp wieder verzichten und wieder die Stimme hören.
Eine alte Kulturform, nämlich die des Telefonierens, wird wiederentdeckt.
Aber genauso natürlich die Bänke im Park, die Cafés, an denen man sich getroffen hat, der Dönerimbiss, das Restaurant, viele andere Dinge, die in der Tat fragile Konstruktionen sind, ökonomisch gesprochen, und davon leben, dass wir das machen wollen, dass uns das Spaß macht und dass es sie gibt. Und da sieht man eben natürlich, dass die Dinge sehr eng zusammenhängen. Es wird eben nicht ausreichen, sozusagen medizinisch zu überleben, gesundheitlich zu überlegen. Wir müssen eben auch sozial und kulturell überleben. Und das ist die Frage nach dem Leben nach Corona.
Das Leben nach Corona. Ich meine, klar, früher konnte ich, also bis vor ein paar Tagen, konnte ich noch in eine Pizzeria gehen, die ich tatsächlich auch häufiger aufsuche, und mir meine Pappe mit der Pizza drauf mitnehmen. Jetzt muss ich sie draußen bestellen. Es ist etwas umständlicher, es ist eine kleine Veränderung. Aber es nervt natürlich. Also es ist nicht angenehm. Vieles ist gerade nicht angenehm. Woher nehmen Sie den Optimismus oder Ihre Vision, dass wir sozusagen aus diesem, was Sie da gerade auch beschrieben haben, etwas mitnehmen? Weil auf der anderen Seite gibt es ja längst Warner, die sagen, wenn die Familie zusammenhockt, da bricht Gewalt aus. Unter Umständen Beziehungen werden zu Ende gehen. Vielleicht aber werden sich Beziehungen auch neu finden. Das wissen wir alles nicht. Wird nicht der Markt am Ende dann doch wieder alles richten, dass sozusagen das, was Sie als neue Intimität etc. beschreiben, dann doch wieder zerfasert und sich auflöst in den Zwängen, die eben unsere Gesellschaft dann hat, als kapitalistische Gesellschaft?
Man kann es sicher nicht mit Sicherheit vorhersagen. Aber wenn wir jetzt im Rückblick schon sagen, dass ein vergleichsweise harmloses Ereignis wie die Fußballweltmeisterschaft 2006 zu wirklichen Veränderungen im Sozialverhalten in der deutschen Gesellschaft geführt hat, und das kann man in der Tat auch nachweisen und zeigen, dann ist, glaube ich, die Prognose gar nicht so gewagt, dass Corona sehr viel tiefere Spuren ziehen wird. Das wird eben bedeuten, dass wir jetzt in dieser Phase Dinge neu sehen. Und diese Form von neu sehen bedeutet eben Erfahrung machen. Das sind ja nicht nur Stimmungen, Launen, keine Ahnung, Musiktrends, sondern es sind neue Erfahrungen. Und mein Optimismus rührt aus der Beobachtung der Gesellschaft. Und gerade die Berliner Stadtgesellschaft ist natürlich ein großes Beobachtungslabor. Und meine Beobachtung ist, die Menschen wollen nicht primär Gefangene des Virus sein. Sie wollen nicht apathisch sein nur, sie wollen nicht nur passiv sein, sondern überall dort, wo sie aktiviert werden können, tun sie das auch, machen sie auch mit. Das ist die eine Form der Alltagsinteraktion. Also wir müssen ja neu lernen, dass wir in einer komischen Schlange stehen und mit unseren Blicken zurechtkommen. Gucke ich jetzt die Nachbarin an oder denke die dann auf 2,50 Meter Entfernung, dass ich es anmache? Also wie gehe ich mit einer Situation um, die es vorher so nicht gegeben hat? Vorher ging man aneinander vorbei. Familien werden auch Krisen erleben, aber sie werden gleichzeitig eben auch der sichere Hafen sein. Da muss ich keinen Mundschutz tragen, quasi, nicht so. Also das sind schon ganz prägende Erfahrungen. Und ich glaube, das ist etwas, was Verwaltung und Politik auch noch mehr lernen müssen. Man muss in die Gesellschaft mehr Verantwortung geben. Dann braucht es weniger Verbote und weniger Kontrolle, weil die Leute selber mitmachen. Man sieht das ja nicht. Ich bin jetzt immer mit dem Fahrrad durch die Parks gefahren. Die Leute machen das eigentlich schon ganz gut. Und es ist nicht wirklich für jeden einsichtig, warum man mit einem Buch sozusagen Pandemieerregerin sein kann, wenn man mitten allein auf der Wiese sitzt. Ich habe aber auch beobachtet, dass Polizistinnen und Polizisten damit sehr sensibel umgehen, versuchen zu erklären und nicht immer Recht haben wollen. Und das finde ich natürlich wirklich einen revolutionären Akt.
Wobei am Wochenende in Berlin-Kreuzberg eine Demonstration aufgelöst werden musste von 200 Menschen, die gegen die Maßnahmen gegen Corona demonstrierten. Das ist dann schon absurdes Theater. Am Wochenende gab es eine tragische Nachricht. Thomas Schäfer, der hessische Finanzminister, wurde tot am Rande einer Bahnstrecke aufgefunden und relativ schnell hieß es, es sei Suizid gewesen. Der Ministerpräsident Hessens, Volker Bouffier, trat vor die Presse mit Tränen in den Augen und sagte tatsächlich, dass die Belastung, also der Druck durch diese Corona-Krise wohl zu stark gewesen sei, zu schwer für Thomas Schäfer, der dann mit 54 aus dem Leben schied. Gleichzeitig war er ja auch wohl der designierte Nachfolger, als designierter Nachfolger von Volker Bouffier im Gespräch. Und da sind wir beim nächsten Thema hier mit Wolfgang Kaschuba. Der Druck, der momentan herrscht auf die Politikerinnen und Politiker, ist der zu hoch? Also wir haben ja kürzlich gehört, das Land wird noch immer von Politikern regiert und nicht von Virologen. Aber dabei sind die Virologen die neuen Stars eigentlich. Es gibt den beachteten Podcast von Professor Drosten. Ich mal denke, da sitzt dann die ganze Nation am iPhone oder wo auch immer und hört sich den an, wenn der erscheint. Ja, natürlich, die Virologen haben die Fakten und geben den Ratschlag. Aber die Politikerinnen und Politiker müssen das verkaufen. Was ist das für eine Situation?
Das ist eine überaus schwierige Situation und auch eine neue Situation. Weil wir natürlich auf der einen Seite sozusagen immer noch das klassische Bild haben von den Machern, die für uns schon was entscheiden werden und das Richtige im Wesentlichen, auch wenn wir murren und wenn wir kritisieren. Und auf der anderen Seite eben auch durchaus eben wahrnehmen, dass dies nicht mehr so funktioniert. Und man würde den Politikern heute in der Tat den Mut wünschen, der Gesellschaft mehr zuzutrauen. Wir sind heute in der Situation, in der am Ende natürlich eine politische Entscheidung fallen muss. Ja oder nein, für einen Bauplan, für eine Maßnahme, auch für eine epidemiologische Maßnahme. Aber es sind viele Stimmen unterwegs und es wird wahrscheinlich immer vielfältige Antworten geben. Und was ich in den letzten Wochen beobachtet habe, und das mag vielleicht auch einer der Hintergründe für diesen tragischen Fall in Hessen sein, natürlich wird die Politik getrieben, wenn dann gesagt wird, was ist denn nun die Generallinie? Man kann darüber nachdenken, ob es überhaupt sinnvoll ist, national bestimmte Generallinien zu erlassen oder zu überlegen, die vielleicht viel sinnvoller regional oder lokal getroffen würden. Denn die Situationen sind ja in der Tat unterschiedlich. Und wenn wir etwas von China lernen können, dann sicherlich auch dieses. Natürlich gibt es das allmächtige Politbüro, aber natürlich war auch unmittelbar in Wuhan eine Art von Krisenmanagement möglich, wie sie in anderen Regionen nicht gemacht worden ist. Also ich glaube, die Dezentralität würde eben bedeuten, Man kann nicht nur epidemiologisch entscheiden, man kann nicht nur ökonomisch entscheiden, man kann nicht nur gesellschaftlich entscheiden, sondern muss die Dinge zueinander bringen, muss das transparent machen, gerade in unseren Gesellschaften, was die Kosten- und Nutzenrechnungen sind. Und muss in der Tat, es gibt ja immer dieses hübsche Wort, diese Metapher, auf Sicht fahren. Das wurde bisher immer sozusagen für Politiker benutzt, die keine weite Perspektive haben. Heute ist es, glaube ich, eine sehr vernünftige Grundeinstellung. Auf Sicht zu fahren heißt, die Dinge, die Faktoren bewusst und transparent zu machen, Entscheidungsprozesse eben auch in Stufen zu gliedern und am Ende dann pragmatisch zu entscheiden und bereit zu sein, eben zu korrigieren.
Wobei man muss sagen, China hat natürlich einen gewissen Vorsprung. Die haben mehrere solcher Outbreaks erlebt. SARS war das im Wesentlichen 2012 zum ersten Mal, glaube ich. Und die wissen ganz genau, was das bedeutet. Haben natürlich auch eine ganz andere Dynamik, darf man auch nicht vergessen. Was wir hier erleben, ist ja auch beispiellos. Es ist die größte Krise seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Und niemand von uns, der jetzt lebt, hat sowas schon mal mitgemacht. Sie haben China jetzt schon erwähnt. Beim Thomas Schäfer, also diesem früheren hessischen Finanzminister, frage ich mich ja, der kannte natürlich die Zahlen. Das ist jemand, der mit extrem großen Summen hantiert hat, auch Ideen hatte zur Entschuldung von hessischen Kommunen etc. Woher dieser Druck gekommen sein soll? Sie sagen ja auch, dass vielleicht die Medien auch eine gewisse Rolle da spielen.
Also die Medien haben heute eine hohe Verantwortung, weil sie ja in der Tat Dinge erklären und erläutern müssen, bei denen am Ende möglicherweise mehrere Entscheidungen fallen können. Nicht? Man kann, wie wir auch gesehen haben, in einigen Ländern wurde es ja versucht, man kann so einer Epidemie zu versuchen zu begegnen, indem man sozusagen die Risikogruppen abschirmt. Geht das? Ist eine interessante Frage.
In Niederlanden macht man das.
Experiment gescheitert in den USA und in Großbritannien, bevor es überhaupt begonnen wurde. Also sozusagen die andere Frage. Aber das jeweilige Abmessen und Entscheiden muss eben eines sein, bei dem die Gesellschaft mitgenommen wird. Und die Medien haben eben die wichtige Aufgabe nun, in der Tat zu moderieren, das Wichtige vom Unwichtigen auch zu trennen und der Politik wie der Gesellschaft einen Handlungsspielraum zu eröffnen. Und das kann ich nur, indem ich auch so eine Epidemie zu einer Verhandlungssache mache. Es gibt keine endgültigen Wahrheiten, auch wenn die Epidemiologen immer wieder sagen, aber das müssen wir auf jeden Fall machen. Das ist völlig klar.
Das Problem
bestimmte bei Journalistin, Medizinstrategien und bestimmte Logistikstrategien müssen stehen. Aber wie wir damit umgehen, das ist die interessante Frage. Und wenn man das im Grunde genommen eben mit verteilten Rollen überlegt und entscheidet und auch Verantwortung teilt, dann hat man natürlich eine andere Situation, als wenn man als Politiker meint, man müsse alles alleine schultern.
Wobei ich von Kolleginnen und Kollegen weiß, dass sie sehr kritisch auf das gucken, was sie in den letzten Monaten so gemacht haben. Denn da wird dann auch klar, am Anfang wussten die natürlich auch nicht viel, mussten selber dazulernen, die Expertise langsam erwerben. Also vor 2 Monaten war noch nicht mal klar, wird diese Krankheit von Mensch zu Mensch übertragen. Das wurde sozusagen kommuniziert. Und da hat sicherlich auch in interessanter Weise ein Lernprozess stattgefunden, auch wenn man so will, dank dieser
Krise. Aber ich glaube, das ist eben wichtig, auch daraus zu lernen. Es macht keinen Sinn, ständig das Stichwort Corona-Party hochzuziehen oder jetzt das Stichwort Betrug mit den Unterstützungen, die kommen. Das sind sozusagen die Minderheitszahlen. Es geht um die Mehrheit dabei. Und ich fand in den letzten Tagen hochinteressant das Beispiel der Parkbank. Warum sollen Polizisten Menschen von Parkbänken verjagen? Es ist viel sinnvoller, man darf draußen sitzen und Frau und man hält den Abstand ein und macht dieses Abstandhalten zur Pflicht. Nicht das schnelle Aufstehen, wenn die Polizei kommt. Also im Kleinen würde das bedeuten, man übergibt eben den Mitgliedern der Gesellschaft ein Stück der Verantwortung und sagt, wenn sie hier sitzen, aber bitte einfach den Abstand einhalten.